Action. Endlich geht's los.
Genau.
Ja, herzlich willkommen. Das ist unsere vierte Folge. Mhm. Diversitätsbewusstsein in der systemischen Welt. Beratung, Therapie, Supervision, Organisationsentwicklung. Und auch heute haben wir, liebe ZuschauerInnen und liebe HörerInnen, ein Thema mitgebracht, das uns alle betrifft, alle Menschen. Und ich mache oft die Erfahrung, dass es unangenehm sein kann. Ich sage das mal so von vorne weg. Wir reden nämlich über Identität. Und der Fokus ist auf die weiße Identität, die, und da hilft uns die Systemtheorie super. Also wer heute noch ein bisschen über Systemik lernen möchte, bleibt gerne dran, weil Identität ja direkt konstruiert ist durch unsere Prägung, durch unsere Privilegierung oder auch Deprivilegierung, durch die Emotionen, die wir im Laufe der Biografie so auch ja immer wieder erfahren aufgrund von unserer Positionierung. Und ich glaube, wirklich für unsere Arbeit mit Menschen ist das unglaublich wichtig und herausfordernd zugleich. Deshalb freue ich mich total auf den Austausch, auf eure Fragen, auf ja alles, was so hier auch laut wird. Ich weiß es ja selber noch nicht so genau, Sabine, so, über was genau, ne, was wir für Gedanken hier laut machen. Aber die Beziehung zwischen TherapeutInnen-System, zwischen der Position der Prozesssteuerung sowie dem Klientensystem, das ist das Allerwichtigste, das ist das Herzstück unserer Arbeit. Und wenn wir in unserer Welt, die heute ja so auch endlich Diversität benannt, also als divers benannt wird, da immer wieder in Fettnäpfchen treten, weil wir selbst nichts über unsere eigene weiße Identität wissen, dann wird auch diese Beziehungsebene schwierig. Dann werden Klientensysteme, die im Alltag Mikroaggressionen erleben zum Beispiel oder auch viel mit Scham und Schuld aufgrund von der weißen Identität Erfahrungen machen, möglicherweise den Therapieprozess, den Beratungsprozess eher verlassen. Und das wollen wir, darüber wollen wir heute sprechen, was wir tun können. Und ja, wir saßen gerade im ECE, wir sitzen nämlich in Frankfurt, Sabine.
Ja, sitzen und wir. Nach 4 Stunden im ECE, 4,5 Stunden sitzen wir jetzt hier seit einer Stunde und freuen uns wahnsinnig, heute mit euch nochmal auch zu teilen, ja, wie geht's uns eigentlich als weiß positionierte BeraterInnen? Und ja, danke für deine schöne Einleitung, Liviana. Wir möchten gerne gleich starten einer Privilegienübung und möchten euch, liebe Hörerinnen und Zuschauerinnen, einladen, euch ein paar Stück Papier zu holen, DIN A4-Blatt, und das in der Mitte zu teilen. Und auf der einen Seite ja als Überschrift zu wählen und auf der anderen Seite nein als Überschrift zu wählen. Und ihr könnt gerne auf der linken Seite so durchnummerieren an 1 bis 11. Ja, vielleicht macht er das kurz. Und wir werden euch so abwechselnd, also Liviana und ich abwechselnd, jeweils eine Frage vorlesen. Und dann bitten wir euch im Anschluss zu gucken, beantwortet ihr die Frage mit Ja oder mit Nein und dementsprechend ein Kreuzchen zu machen. Und dann im Anschluss gibt's eine Auflösung, ne? Super. Warum wir das tun, oder?
Ja.
Ja. Magst du die erste Frage stellen?
Gerne. Wir werden auch nicht zwischendrin jetzt irgendwie kommentieren, sondern wirklich die Fragen eine nach der anderen abwechselnd vorlesen und bitten euch dementsprechend zu schauen, beantworte ich die mit Ja oder Nein. Und ihr könnt natürlich ja auch immer auf Stopp drücken, wenn ihr euch einen Moment Gedanken machen wollt. Und manchmal gibt es auch nicht die eindeutige Antwort. Dann schaut vielleicht für euch auf einer Skalierung von 1 bis 10, ob ihr über der 5 seid.
Gut. Ja, genau. Okay.
Okay, erste Frage. Ich fange an. Machst du dir Gedanken, ob du von deinem Klientensystem rassistische Kommentare in Bezug auf deine Positionierung im Beratungssetting bekommst? Ja oder nein?
Mhm. Zweite Frage. Hattest du schon mal ein ungutes Gefühl, mit einem männlich gelesenen Klientensystem abends alleine in der Praxis zu sein? Ja oder nein?
Musstest du dir Gedanken machen, dass du Fragen in Bezug auf deine Herkunft vielleicht ausweichen müsstest? Ja oder nein?
Es kommt jetzt ein Aussagesatz, weniger eine Frage. Ich kann dafür sorgen, dass meine Kinder die meiste Zeit vor Menschen, von denen sie wegen Vorurteilen nicht gemocht werden, geschützt sind.
Könnte aufgrund deiner Positionierung deine Kompetenz in Frage gestellt werden?
Zahlst du einen Babysitter, zum Beispiel außerhalb der Kita und außerhalb der Schulzeiten, um Ratsuchende in deiner Praxis empfangen und somit arbeiten zu können?
Leihen oder kaufen? Leihst du die meisten der Bücher, die du für deine systemische Ausbildung lesen möchtest?
Oftmals wirst du in deiner Geschlechteridentität und deiner Lebensform gefragt und als Expertin angesprochen.
Mit deiner queeren Identität siehst du dich nicht repräsentiert in der systemischen Welt.
Aufgrund deiner Hautfarbe wurdest du von KollegInnen schon mal um dein ExpertInnenwissen in Bezug auf Rassismus gefragt.
In deinem Berufsalltag, in deinem Alltag als systemische BeraterIn, TherapeutIn, Supervisor, OrganisationsentwicklerIn, spielt für dich selbst Barrierefreiheit eine Rolle? Ja oder nein?
Jetzt lösen wir das auf.
Genau, also du kannst für dich schauen, wenn du die Mehrheit der Fragen mit einem Nein beantwortet hast, dann bedeutet das, dass du eher in einer privilegierten Position und Perspektive durch deinen Alltag, durch deine Ausbildung, durch deine Biografie läufst. Natürlich, je nach Situation, kontextabhängig, so wie auch in der Systemik wir immer Kontext mitdenken, sowie als auch Unterschiedsbildung mitdenken. Nicht jede Situation ist gleich. Wenn du die meisten Fragen mit Ja beantwortet hast, dann bist du in einer deprivilegierten Position bezüglich der intersektionalen Fragen, die wir gestellt haben. Wir haben uns jetzt nicht nur auf Rassismus bezogen, sondern möchten gleich am Anfang nochmal auch auf unseren ersten Podcast hinweisen, wo es ja darum ging, was ist Intersektionalität? Und auch wenn wir jetzt über die weiße Identität sprechen, dann können wir ja nicht das getrennt uns anschauen, ob jemand Rassismuserfahrungen macht, ne? Sondern es ist auch wichtig mitzudenken, gerade wenn es um Identität geht, so was für einen sozialen Status hat jemand, inwieweit bekommt jemand immer wieder Fragen gestellt auf sexuelle Orientierung bezogen oder Religion und so weiter. Und diese intersektionale Perspektive, die zieht sich ja immer wieder durch unsere Inhalte mit. Und genau, auch heute zu der Folge mit dem Thema kritisches Weißsein.
Genau, oder Thema Klassismus, ne? Mhm. Also, jetzt sind wir beide weiß gelesen.
Mhm.
Beide weiß gelesen, weiblich gelesen. Wollen wir noch mal was zur Begrifflichkeit Positionierung und gelesen kurz sagen? Ja? Also, dann, das ist für alle verständlich, also wie positioniere ich mich, welche Identität schreibe ich mir selber zu, ja, wie möchte ich gesehen und wahrgenommen werden, also wir hatten vorhin so ein schönes Gespräch mit Kevin, vielen Dank an dieser Stelle, der uns ja so schön in dem Kaminzimmer mit Wasser und Ambiente versorgt und die Technik macht die ganze Zeit, dass wir ja phänotypisch jetzt da nicht immer davon ausgehen können, wen haben wir vor uns. Also wir würden vielleicht phänotypisch sagen, das ist ein Mann, aber es kann auch ganz anders sein. Ja. Und wie verorte ich mich? Ne? Hast du noch eine schöne, griffige Definition für Positionierung, die so kurz und knackig ist?
Ja, also heute für die Folge spezifisch finde ich es ganz wichtig, das nochmal zu benennen, dass wenn wir von weißer Identität sprechen, dass wir nicht nur das phänotypische Denken, also so wie Menschen gelesen werden aufgrund von Äußerlichkeiten und mit aus diesem Grund dann auch rassistische Äußerungen oder Gedanken in uns etablieren und aussprechen, sondern dass eine Positionierung oder ja auch Identität etwas ist, was konstruiert ist, was sich etabliert hat, was durch die biografischen Lebenserfahrungen mit geprägt ist. Und die weiße Identität ist etwas, worüber sehr wenig gesprochen wird, weil sie der Norm entspricht. Und das, was der Norm abweicht, also das, was zum anderen konstruiert ist, das ist nochmal wichtig zu benennen, dass es eben genau da die Problematik ja herrscht. Und vieles ist ja erstmal auch gar nicht sichtbar, was Identität angeht. Und ich finde, da dürfen wir nochmal weiten, unsere Gedanken. Ja.
Ja, vielen Dank.
Ja,
wir wollen heute als zwei weißgelesene Personen zum Thema kritisches Weißsein uns austauschen und mit euch auch vielleicht in einen Dialog zu gehen oder in einen späteren Austausch. Also gerne Fragen dazu oder Anmerkungen unten unter dem Podcast. Was würdest du sagen, was ist kritisches Weißsein?
Also ich finde es erstmal genau, vielen Dank und total wichtig, dass wir unsere Positionierung diesbezüglich transparent machen. Für mich bedeutet es erstmal, Verantwortung mit zu übernehmen, darüber zu sprechen. Und wichtig ist mir zu sagen, dass es kein Konzept ist, was von weißen Menschen kreiert wurde, sondern es ist ein schwarzes, feministisches Konzept, das entstanden ist in der Zeit, wo sich FeministInnen zusammengetan haben bei internationalen Frauenkonferenzen, um sich Gedanken zu machen, wie können wir gemeinsam gesellschaftliche Themen besprechen und verändern, weil es uns allen damit nicht gut geht. Ja, also das, was im Makro, in Gruppen oder Communities debattiert wird, wo es offene Fragen gibt und diese Fragen entstehen aus einer Notwendigkeit, aus einer Dringlichkeit im Sinne von, hey, uns geht es nicht gut oder unsere Freunde, Freundinnen werden umgebracht. Ja, deshalb gab es zum Beispiel bei 2020, bei dem Mord an George Floyd ja so eine Sichtbarkeit bezüglich des Themas. Also ne, das bedeutet auch, es gibt Momente, wo es wo so ein Scheinwerfer auf das Thema fällt. Und ich finde es wichtig, das zu benennen, dass es schon ganz lange ein Thema ist. Und ne, wir sitzen hier als zwei weißgelesene Menschen, die keine Erfahrungen machen im Alltag mit Rassismus. Und gleichzeitig ist es die Frage, so sollen wir es nicht benennen? Ja, also wie entscheiden wir uns? Und die Einladung besteht, dass wir uns alle darüber Gedanken machen und die Erfahrungen sind möglicherweise unterschiedlich. Also wenn ich als weißgelesene Person in Bezug auf Rassismus mir Gedanken mache, dann erlebe ich auch meine Emotionen ganz anders. Die sind eher geprägt von Scham und Schuld zum Beispiel oder auch einfach komplett unsichtbar, wenn ich mich diesbezüglich noch nie gefragt habe, weil ich es gar nicht muss. Also, und es ist auch immer eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, ob ich mich mit dem Thema auseinandersetze, weil es eben ja nicht so bequem ist. Tubuka Ogette, unsere Kollegin, beschreibt diesen Zustand, in dem weiße Menschen sind, als Happy Land. Und das ist vielleicht auch noch, finde ich, wichtig am Anfang. Wir sitzen hier nicht alleine, sondern also auch das Wissen, was wir hier teilen, ist im Zusammenhang mit dem Prozess zu verstehen, wie können wir diesen Schmerz ernst nehmen und gemeinsam transformieren.
Ja, Weil wir sagen, wir sehen uns als systemische Therapeutin, Beraterin, Coach, Supervisorin in der Verantwortung.
Ja.
Also zum einen gegenüber weißgelesenen Klientinnen und auch gegenüber nicht weißgelesenen Klientinnen, also Klientensystemen, ne? Also Black, Indigenous, People of Color,
ja.
Schwarzgelesenen Klientinnen, ja.
Und es ist ja so, dass unsere Berufslandschaft total weiß ist. Ne? Mhm. Wenn ich mir die Kurse angucke, dann sind wir manchmal in einer sehr weißen Bubble. Und es ist auch eine Problematik, die zum Glück auch immer ernst genommener wird und auch besprechbarer wird, dass Menschen, die aufgrund ihrer ihres Stresserlebens, Trauma-Erfahrungen, dann eine Person, eine Therapeutin, einen Supervisorin vor sich sitzen haben, die das nicht mitdenken. Und ich glaube, dass es größer geworden ist in unserer Gesellschaft und gleichzeitig fehlt es auch an konkreter Umsetzung. Ne? Also wir haben es zu tun mit der Dethematisierung von Rassismus in der Systemik und das hat auch mit der Konstruktion der weißen Identität zu tun, also dass es der Norm entspricht, dass es nicht direkt sichtbar ist, sondern es eben erst mal etwas passiert. So.
Naja, und ich habe als weißgelesene Therapeutin oder Mensch, Person, ich kann es mir aussuchen, ich kann mich thematisch damit auseinandersetzen, ich muss aber nicht, ich bin nicht gezwungen. Also wenn ich jetzt ein Verbrechen begehe, dann stehe ich nicht gleich für eine ganze Gruppe, ja, und muss nicht gleich eine ganze Gruppe von Menschen verantworten, ja, oder wenn ich mich so und so verhalte, steht nicht eine ganze Gruppe von Menschen am Pranger, ja, sondern dann, das wird dann schon eher individualisiert, ja, und also unserer Auffassung nach ist es wichtig, ja, Machtverhältnisse nochmal zu klären und dem Klientensystem auch zu vermitteln. Also wir haben ein Wissen um unterschiedliche Machtverhältnisse, um Diskriminierungserfahrungen und wir sind dafür ansprechbar. Aber das muss ich zu Beginn der Beratung klar machen. Also das steht nicht an meiner Tür. Also ich könnte ja dann Rassismus oder diversitätssensible Beratung könnte ich schreiben, ja. Mhm. Und wenn ich es nicht schreibe, kann nicht jedes Klientel davon ausgehen, dass es bei mir so ist. Es sollte so sein, aber
Naja, und die Frage muss ich ja erstmal mir selbst sprechen. Wie schätze ich mich selbst ein? Und deshalb haben wir auch diese Übung gemacht. Also es ist ja ein Prozess des Bewusstwerdens der eigenen Privilegien. Und bin ich eher auf einer Stufe, wo ich mich in meinen Abwehrmechanismen bade, weil es sehr unangenehm ist, wie ich schon gesagt habe? Oder habe ich da einen Prozess gemacht? Habe ich mich damit auseinandergesetzt? So, habe ich das dekonstruiert? Sind diese Gedanken in mir demechanisiert oder so sind sie dominiert von einem medialen Diskurs, der mich prägt. Und dahingehend finde ich es auch wichtig, sich darüber bewusst zu sein, wenn ich mir das auf mein Schild als Kompetenz schreibe, weil das brauchen wir ja auch. Ne? Ich als betroffene Person würde mir wünschen, dass ich das erkennen kann. Dann denke ich mir, dass ich vielleicht eine negative Erfahrung vermeide, ne? Also in dem Bezug.
Ausgehen, denke ich. Also ja. Es sollte von uns Therapeutinnen, Beraterinnen ausgehen, weil die Ratsuchenden, die kommen, sind eh schon in einer Situation, sie kommen als Ratsuchende. Sie kommen jetzt nicht, um bei uns nicht Kaffee zu trinken und weil es ihnen gut geht, sondern weil sie Mikroaggressionen ausgesetzt sind oder leiden an etwas und dann auch noch also erfragen zu müssen, bin ich hier sicher? Also halte ich für kontraproduktiv, also nochmal zu sehr belastend fürs Klientensystem, sondern also es ist unsere Aufgabe, also haltungsmäßig und auch im Wording Und im Selbstverständnis, also das auch nochmal nach außen zu tragen. Mhm. Ja.
Ich würde gern zu Abwehrmechanismen nochmal was sagen, weil da geht es ja viel um Scham und Schuld, wie ich schon sagte. Und ich würde gern auch die Schamfamilie benennen, was das alles bedeuten kann, weil es gibt sehr viele gute Gründe, sich nicht damit auseinanderzusetzen, weil es eben, ja, ich will es nicht sagen, nochmal unangenehm ist. Und ich finde es wichtig, das als Prozess zu verstehen. Und also ich habe ja, wenn ich Scham empfinde, wenn ich beschämt bin, von Peinlichkeit berührt bin, ne, zum Beispiel eine Befangenheit oder eine Schüchternheit, ich erlebe mich als schüchtern, als verunsichert, ich erlebe mich, es ist mir peinlich, so, oh, ich habe was Falsches gesagt.
Also ich erlebe mich nicht selbstwirksam.
Ja.
Ja, also nicht ja. In meiner ganzen Potenz, mhm. Ne, in meiner ganzen Selbstwirksamkeit.
Ja, ja, und ne, also ich werde abgewertet und dieses Gefühl geht auf mein Minderwertigkeitsgefühl. So. Und das ist auch, finde ich, nochmal wichtig das zu benennen, dass das wie eine Falle ist, ne, sich abzuwerten. Ich erlebe das sehr oft mit KlientInnen-Systemen, die in der Großelterngeneration Nazis wohnen haben. Ne? Oder ich glaube, ich habe das auch schon mal hier im Podcast erzählt, dass ich mal mit einem Klientensystem arbeiten durfte, wo Bismarck, also einer der Kolonialherren, der verantwortlich ist für viele Verbrechen und Genozide der deutschen Kolonien, dass der in der sechsten Generation mit meinem Klientensystem im Genogramm stand. So, und dann ist die Frage, und das ist eben, wenn ich mich mit meinen Abwehrmechanismen, mit Scham, mit Schuld, mit Verleugnung, Verneinung auseinandersetze, so, dann kann ich in eine Akzeptanz gehen und dann kann ich auch in eine Handlungsfähigkeit wieder kommen. Und diesen Prozess braucht es, um handlungsfähig zu sein. Und das bedeutet konkret im Beratungssetting oder auch bei einem Team mit Supervision, dass ich mich davon nicht triggern lasse in dem Moment und denke, oh, I make a bad job now. So, sondern dass ich damit arbeiten kann, das ernst nehmen kann und dann auch damit weitergehen kann. Und es eben dadurch, dass wir ja in einer strukturellen Dethematisierung uns befinden, weiß, wie ich es thematisiere.
Mhm. Ja, ja, und ich, also durch diese Reflexion bleib ich handlungsfähig oder werde wieder handlungsfähig und auch dialogfähig, ja, also im Team. Wenn ich jetzt ein interkulturell oder divers zusammengesetztes Team habe, ja, also ich verlasse meine Komfortzone ein Stück weit und muss mir aber nicht von meinem Kollegen das erklären lassen und den wieder sozusagen oder sie zurückführen auf etwas und ich kann selber nachlesen, ich kann mich selber auseinandersetzen, selber beschäftigen, ich kann mich mit meiner eigenen Geschichte auseinandersetzen und ich habe vielleicht kompetenten systemischen Supervisor, der das gut anleiten kann, weil der, also der oder die selber reflektiert ist, also und um die Machtverhältnisse weiß, also um Kolonialisierung zum Beispiel, ja, oder um historische Zusammenhänge, ne, also ich habe in diversen Fortbildungen ging es in der Biografiearbeit darum, zurückzugehen, Eltern-Großeltern-Generation. Und es war also die Geschichte, die auf die Bezug genommen war die deutsche, preußische Geschichte, also mitteleuropäische. Und die Teilnehmende, die aus anderen Ländern kam nicht vor. Also deren Vergangenheit vor 100, 150 Jahren kam nicht vor. Und es wurden dann so Fragen gestellt, kennst du sicherlich, also man steht dann und dann auf und bleibt sitzen. Ja, die blieben die ganze Zeit sitzen. Also weil sie nicht mitgedacht wurden. Also das heißt, auch da, wenn wir in Bereiche Biografiearbeit gehen, in die Lehre gehen, also das auch umzustellen, mitzubedenken, ja, ne? Also kommt mir gerade jetzt nochmal so.
Ja.
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 Du hast über Abwehrmechanismen gesprochen. White Fragility, ist das noch ein Stichwort?
Mhm. Also übersetzt als weiße Zerbrechlichkeit, ne, die ja auch mit einem Abwehrmechanismus ist, sich einzureihen, ne? Zum Beispiel auch der weiße Charity, ne? Also so verwandt mit dem weißen Retterinnentum. Also auch wenn mich das emotional sehr erreicht, was Menschen für Mikroaggressionen erleben oder ich vielleicht auch selbst Mikroaggressionen reproduziere, mich rassistisch äußere, was mir ja passieren kann. Unbeabsichtigt, bewusst, unbewusst und auch dahingehend nochmal auch auf die Systemtheorie, die uns darin unterstützt, dass ja jedes Individuum die eigene Wirklichkeit konstruiert hat und auch auf einer strukturellen Ebene durch die Kolonisierung, durch die konkrete Benennung von Rassen und, ne, also dem großen Missgeschick der Wissenschaftler, dass Rassentheorien überhaupt entstanden sind, damals, um Kolonisierung zu legitimisieren. Mhm. Und ja, mhm. Und auch, ne, also auch die Brutalität, also auch Genozide und Sklaverei und so weiter durchzuführen und damit ja eine große Bereicherung, ne, so, dass da schon auch noch was drin wohnt von der weißen Zerbrechlichkeit. Also im Sinne von, ich zerbreche daran, wenn mir bewusst wird, wie schlimm das ist und komme auf die Idee, jetzt helfen zu wollen. Und ja auch gerade so in unserer Arbeit geht es ja darum, zu helfen und zu unterstützen. Und ich frage immer total gerne, so wer hilft wem aus welchen guten Gründen? Ist auch nochmal vielleicht auf die Frage, wer empowert wen? Da haben wir, ne, dieses Wort der Macht wieder mit drin. Also was ist meine Motivation? Und da ist es dann oft, dass es schräg wird, dass es irgendwie kippt, dass es so ein bisschen komisch wird, weil es geht ja eher um die Selbstwirksamkeit und die Selbstwirksamkeit zu stärken und zu gucken, welche Glaubenssätze wohnen in meinen KlientInnen-Systemen, die sie an Ressourcen, an eine Identität bringen, die das alles wertschätzen. Und uns wird ja ständig erzählt, durch die historische Konstruktion, durch die Medien, je nachdem, welchen Diskursen wir auch folgen, ne, gibt es so eine Darstellung von etwas schlecht Konstruiertem und was gut Konstruiertem. Und die Bilder, die uns da begleiten, sind oft, dass Menschen, die eben nicht der Norm zugehören, geothert werden. Also das ist auch noch ein Abwehrmechanismus, den ich total wichtig finde zu benennen, das Othering. Ja, Menschen werden zu etwas anderem konstruiert. Also hier auch wieder, wir sind heute ganz viel beim Konstruktivismus. So, weil ja niemand eben auch rassistisch sein will. Aber wir leben in dieser Welt, die rassistisch konstruiert ist, aus Gründen wie Kolonialismus. So, und deshalb diese Erfahrung dann zu machen, ich gehöre der Norm an, mir geht's so gut, jetzt die Armen, jetzt will ich helfen, das ist ja auch mit genährt durch Missionierung, durch die Idee, ich kann der Konstruktion, ich kann irgendwie das, was ich verbrochen habe, gut machen, indem ich helfe. Und das ist mit diesem weißen RetterInnentum gemeint und ich finde es ganz spannend, wirklich da mal drüber nachzudenken, was bedeutet das für unsere Arbeit? Wie bin ich in mir motiviert zu helfen? Wo kommt das her? Und deshalb machen wir auch viel Selbsterfahrungsarbeit, ne, um da mal hinzugucken. Und es ist tatsächlich so, dass uns das niemand beigebracht hat, dass wir in diesen weißen Vorherrschaftsstrukturen leben. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Wort, White Supremacy. Ne, es gibt viel eben ja aus den USA an Begrifflichkeiten diesbezüglich. Die weiße Supremacy-Struktur, die weiße Vorherrschaftsstruktur, also bedeutet, dass ich mich als weiß positionierte Person in so vielem wiederfinde. So.
Ich kann Pflaster in Hautfarbe kaufen. Ich kann Tuschkasten mit Hautfarbe kaufen. Ne? Also zum Beispiel. Ne? Also ich kann davon ausgehen, wenn ich den Fernseher anmache, werde ich viele Menschen sehen, die ähnlich aussehen wie ich. Wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, werde ich wahrscheinlich durchgewunken oder am Flughafen wird jemand nicht in Zweifel ziehen. In Kombination mit meiner Hautfarbe und meinem Pass, dass ich eventuell nicht die Person bin, die da in dem Pass abgebildet ist. Ne?
Ja, und damit wird es ja auch genährt, dass ich das Gefühl habe von, ich bin der Nabel der Welt. Also, ne, also ich denke da nochmal an Eurozentrismus, da wird's jetzt, würde ich jetzt einen Vortrag halten über Kolonisierung, das geht zu weit, aber so, das sich erlauben zu hinterfragen und damit auch mit der nur besten Absicht, dass wir noch besser unsere Klientensysteme begleiten können in ihren Prozessen, mit ihren Erfahrungen, sei es als weißgelesene Personen, die sich mit Scham, Schuld, mit Nazis im System auseinandersetzen möchten und dürfen, sei es mit Klientensystemen, die im Alltag Erfahrungen machen aufgrund von rassistischen Mikroaggressionen, bis hin zu auch, das mal nochmal deutlich zu benennen, psychosomatischen Problemen und Traumatisierung. Denn ich kann ja nicht entscheiden, wenn ich den Fernseher anschalte, ob jetzt gerade über einen rassistischen Übergriff erklärt wird, wie zum Beispiel in Hanau, oder nicht. Also ich werde auch ständig damit konfrontiert, dass ich nicht sicher bin. So, und als weise Person habe ich viel mehr Sicherheit in meinem Alltag und Schutz in dem Sinne. Und dieser Diskurs wird ja oft umgedreht, wenn wir an die Silvesternacht in Köln denken, zum Beispiel. Ne? Ich will gar nicht die sexistische Komponente ausschließen, aber der Diskurs, der es ermöglicht, zum Beispiel, wir arbeiten ja viel im Beratungskontext mit Grenzen. Ja, wann, wo ist meine Grenze, wo sage ich Nein? Als das Gesetz Nein heißt Nein verabschiedet wurde zum Beispiel, war dieser Gesetzesentwurf schon seit mehreren Jahrzehnten auf dem Stapel unserer Menschen, die über unsere Gesetze entscheiden. Und es wurde durch den Vorfall in der Silvesternacht also einer Priorität gegeben. Und das können wir als rassistische Motivation auch nochmal beleuchten, um die weißen Frauen zu schützen. Und je nachdem, wie Diskurse da gefüttert werden und wie ich mich da positioniere, ist auch wieder die Frage im Beratungssetting, inwieweit mein Klientensystem da mit mir mitgehen kann. Und dann, das haben wir schon ein paar Mal gesagt in unseren Folgen, dann passt es vielleicht auch nicht. Wir sprechen ja nochmal über Allparteilichkeit und Neutralität, aber genau da sind wir so an der Messerschneide. Und ich finde, Punkt.
Punkt. Kann man zum Punkt kommen. Cut.
Nee, ich habe hier nochmal auch, was können wir tun? So, und ich denke, wirklich um ein gutes Beratungssetting zu entstehen zu lassen, Diversität, rassifizierte Personen mitzudenken und so weiter, die weißen Emotionen mitzudenken, braucht es eine Auseinandersetzung, die fehlt mir. Die findet zu wenig statt, aufgrund der Dethematisierung und natürlich auf allen Ebenen. Ne? Ich habe gerade eine strukturelle Ebene angesprochen, die institutionelle Ebene, sowie die individuelle Ebene. Und institutionell zum Beispiel könnte man über sich Gedanken unterhalten wie Power Sharing. Ne? Das wird als Konzept immer wieder so vorgestellt. Was bedeutet es auch, Privilegien zu teilen? Was könnte man da konkret machen, auch als Institution? Ich weiß, dass ja auch viele unserer ZuhörerInnen in Vereine, in Beratungsinstitutionen eingebunden sind. Und auch diese Frage der Repräsentation darf da im Team ja immer wieder auch eingebracht werden. Oder ich bekomme oft das Feedback bei unserem Seminar, das ja jetzt in der Freien Spitze zu finden ist, dass erst durch das Seminar das Thema im Team reflektiert wurde. Und da dann auch nochmal, vielleicht schreiben wir es doch auf eine Stellenausschreibung, dass wir unser Team diversifizieren möchten, um bestimmte Perspektiven und Positionierungen zu erweitern.
Ist doch ein gutes Ergebnis. Also, Rassismus ist auch im Raum, wenn nur weiße Menschen im Raum sind. Also, ja, also diversitätssensibles Arbeiten macht auch Sinn, wenn das Team rein weiß ist, ja. Also, weil weiße Menschen von Rassismus und Deprivilegierung profitieren, ja. Mhm. Also, und daher macht's, also es macht immer Sinn, ja. Mhm. Genau.
Ja, also nochmal zusammengefasst, denke ich, es ist wichtig, Positionierung mitzudenken, die Thematisierung, also auch die Expertise, wirklich sich weiterzubilden in dem Bereich.
Also für alle. Mhm. Die Stellen, also du sprachst gerade die Stellenausschreibung an, ne? Also keine Stellvertreter oder keine Alibis. Also es macht keinen Sinn, eine schwarz gelesene Person in eine einzige in einer Institution zu etablieren und sich dann damit zu schmücken, naja, wir stellen uns ja divers auf. Ja, es macht ab 3 diversen Personen macht es Sinn. Also, ja, weil die eine Person dann immer für die Gruppe stehen muss.
Ja, ja? Absolut. Also es, ne? Es passiert also, leider viel zu oft. Mhm. Genau, und auch das Thema der Diskriminierung und der Gefühle der weißen Emotionen nicht zu relativieren. Na, das passiert ja sehr schnell. Das zu ist unwichtiger zu machen, weil andere Dinge wichtiger sind. Und ich glaube, es würde uns sehr unterstützen, der Thematisierung ein bisschen zu entweichen, indem wir es nicht relativieren und da auch die Definitionsmacht abgeben an Personen, die direkt damit Erfahrungen machen, weil da habe ich einfach auch Grenzen. So. Ne, da kenne ich mich dann auch nicht aus, weil ich diese Erfahrung nicht mache und es ist egal, wie viel ich mich gebildet habe. So.
Aufgrund meines Weißseins werde ich nicht rassistisch diskriminiert.
Nee.
Nee.
Nee. Und interessanterweise, ich habe das jetzt für Teams, wenn ich dann ein Critical Whiteness Training mache, mit einer Kollegin zusammen, wir arbeiten sehr gerne im Team, mit so einer Vorgehensweise, da geht es dann darum, wir starten zusammen, wir reflektieren getrennt, dann gibt es einen Empowerment-Raum und einen Privilegienraum und dann kommen wir wieder zusammen. So, und es geht darum, das Ziel gemeinsam zu arbeiten, so auf Augenhöhe und zu benennen, was ich für Erfahrungen mache in meinem Arbeitsalltag als weiß positionierte Person und als Person, die Rassismuserfahrungen macht. So. Und das ist total fruchtbar, weil ich finde es, also ich finde es ein bisschen krass, aber es ist tatsächlich so, weil manchmal mir nicht geglaubt wird. Oder so ein White Bonding passiert von, ich komme jetzt relativieren wir es ein bisschen zusammen, ist so schlimm, ist es nicht. Und wenn, ne, so deshalb, also ja, ich finde diese Begrenzung echt wichtig nochmal zu benennen und ja. Also deshalb danke, dass wir auch den Raum damit gefüllt haben und ich freue mich auf Zusammenarbeit. Ja.
Okay. Was wollen wir unseren Hörern noch was mitgeben?
Ich glaube, wichtig, dass es auch eine Tabuisierung der Traumarealität gibt im Zusammenhang mit Rassismus. Und dass die von Menschen, die Erfahrungen nicht machen, die auch, wir können ja auch so Fragen stellen, so, ne? Hey, welche Kinderbücher haben dich geprägt? Welche Bilder? Wie sieht dein Freundeskreis aus? So, ey, was hast du für Informationsquellen, um dich damit auseinanderzusetzen?
Spielend, ne? Also, als Kind, ne?
Genau. Mhm. Ne? So, und, yeah. Also nochmal im Zusammenhang mit der Deutungshoheit, so in unserer Berufswelt, ne, welche Theorien, welche Positionierung haben die Personen, die Bücher geschrieben haben? Also durch welche Perspektive haben wir gelernt im Psychologiestudium, im sozialwissenschaftlichen Studium? Ne? So auch, ich komme ja aus den Sozial- und Kulturwissenschaften und da dürfen wir uns die Frage auch stellen. Gerade im Zusammenhang mit Privilegien. Wer ist an welcher Positionierung und ja, wen lesen wir?
Publiziert, wer publiziert.
Das hat ja alles damit zu tun.
Ja, und gibt es außer Maturana und Bosso Meninage der Ungar war und oder Carlos Slutsky als Argentinier und Minutin ist auch Argentinier. Also Leute mit Migrationserfahrung, die ganz viel publiziert haben und ganz viele die Grundlagen gelegt haben, auch für die systemische Theoriebildung, ja, und das auch nochmal ins Bewusstsein holen, ja. Mhm. Also es gibt viele Weißgelesene, es gibt aber auch viele nicht weißgelesene Publikationen, schon älteren Jahrgangs, aber auch neueren und also ich, ja, es gibt es, aber es passiert auch zum Glück ein bisschen was.
Ja, und da ist auch die Frage, warum müssen wir es benennen? Also so, ne, können wir ja hinterfragen. So, ist es wichtig, das zu benennen? So, und in dem Zusammenhang.
Kontext, ne? Also wir kontextualisieren ja gerne, ja.
Also. Ich habe noch einen letzten Gedanken. Wir wollten die Folge ja nicht so lange machen auch. Und zwar, also so im Zusammenhang mit Safe Space und Brave Space, also einen sicheren Raum schaffen, so, ne, kann ich den garantieren in meiner Positionierung. Und ich mag gerne auch das so zu benennen im Sinne von einen mutigen Raum zu schaffen. Also das heißt am Anfang, wenn ich eine Auftragsklärung mache, dass ich mich positioniere und dass ich benenne, dass ich mir bewusst bin über meine Positionierung und damit die Tür öffne, die Möglichkeit, den Möglichkeitsraum erschaffe, dass ich weiß, es darf hier Thema sein und ich bin auch nicht frei davon.
Es ist nicht unbedingt ein Safe Space.
Und es darf vielleicht ein gemeinsamer mutiger Raum sein. Und wie kann der sein, dass ich meinem Klientensystem die Sicherheit diesbezüglich gebe, so du darfst mir sagen, wenn was nicht okay ist, wie können wir es besprechbar machen? So, und auch wenn ich mich, umso mehr ich mich darüber informiere, und jetzt sind wir wieder ja auch bei der Beziehung zwischen Klientensystem und BeraterInnensystem, so umso weniger bin ich überrascht, wenn ich merke, mir läuft gerade die Scham aus dem Bauch in meinen Hals und meine Stimme wird ein bisschen weicher. Oh, ich habe bei mir Irritation gemerkt und ja, wie gehe ich damit um in dem Moment? So, mein Klientensystem merkt es möglicherweise.
Also auch viel eher als wir. Ja, also kommen schon eher mit dem Bewusstsein in den Raum, ja? Ein Wissen umhabend.
Genau, nur mit der Frage, werde ich hier von meiner weißen Therapeutin, Supervisorin jetzt nicht irgendwie gerade einen rassistischen Kommentar ernten hier? So,
ich ja, da gar keinen Bock dann, drauf. Ja, aber da muss ich erklären, wo komme ich denn wirklich her?
Ja.
Mit meiner Hautfarbe oder mit meinem Nachnamen.
Akzent oder genau, was weiß ich. Ne? Mhm. So.
Ja.
Ja. Und da geht es um die Verantwortung von Menschen, die von einer weißen Identität geprägt sind.
Ja. Also um unsere Verantwortung.
Genau.
Damit wären wir wieder am Anfang.
Ja. Vielen Dank, würde ich sagen, oder?
Dir, ja. Und danke euch fürs Zuhören, Zusehen und gerne Kommentare unten und gerne liken.
Ja, und ich bin auch daran interessiert, schlauer zu werden in Bezug auf dieses Thema.
Ja. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen.
Macht's gut.
Macht's gut. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.